So, wir kommen zum zweiten Teil. Wir fangen heute an mit der Zeit von 77 bis 82, dort wo Computerspiele dann ihren großen Durchbruch in den Mainstream haben, also wo sich dann auch Pong als Begründer der Arcades ablöst durch viele weitere Spiele. Aber auch hier gilt, es geht ja um die Geschichte der Spiele, machen wir ja in der Spielgeschichtsvorlesung, hier geht es ja vor allem um die kontextuelle Einbettung, weil das die Form von Informationen sind, die Sie sonst auch nicht bekommen. Zu jedem Spiel können Sie ja alles nachlesen, Entstehungen und Einflüsse auf andere Spiele und Einflüsse von anderen Spielen. Das ist alles hervorragend dokumentiert. Was häufig zu gering geschätzt wird, hat auch verschiedene Gründe, warum das so ist. Es ist ja der gesamte kultur- und technikgeschichtliche Rahmen, in dem das stattfindet. Und das ist ja der Effekt dieser Vorlesung, dass man auch sieht, Computerspiele entwickeln sich auch nicht einfach so, sondern stehen natürlich mit anderen Medien in Kontakt und auch andere Medien profitieren davon, also digitale Medien vor allem. Deswegen fange ich auch hier wieder mit der Technikgeschichte der späten 70er, frühen 80er an. Dann zur Kulturgeschichte, welche kulturellen Einflüsse gibt es, die man dann auch direkt in Spielen sehen kann. Und anschließend kommen wir zur Spielegeschichte, mal gucken, wie weit wir es heute schaffen. Zentrales, eines der wichtigen Entwicklungen ist der Walkman 79, also Medientechnik hier muss man sagen, es gibt noch ein paar andere Dinge. Der Walkman hat nämlich die große Diskussion ausgelöst, ob man nicht eine Generation von isolierten und kommunikationsunfähigen Menschen heranzieht, die nicht mehr imstande sind oder auch mit anderen nicht mehr reden wollen, weil jeder so mit seinem eigenen Gerät beschäftigt ist. Sie werden die Diskussion kennen, heute wird die mit Smartphones geführt. Und es ist ja auch nicht ganz unbegründet, dass tatsächlich die Kommunikation darunter leidet, wenn einer Kopfhörer aufhat, der will auch mit dem Rest der Welt erstmal nichts zu tun haben. Sony reagiert darauf unter anderem, indem es klar macht, das ist was total Soziales, man kann nämlich auch zwei Kopfhörer an das gleiche Gerät anschließen und dann gemeinschaftlich die Musik teilen. Aber der große Vorteil ist, man kann im Grünen sitzen und jeder kann seine Musik hören, ohne dass man sich auf die Nerven geht. Beziehungsweise there is a revolution, also es sind solche diese Vorstellung, dass hier was ganz Neues passiert, es gibt Werbung mit Discos, die völlig leise sind, weil da ganz viele junge Menschen stehen und jeder hat seinen Walkman auf dem Kopf. Also die mobile Musikversorgung ohne Belästigung von anderen, das ist das Eigenartige an diesem Gerät und es löst wie immer, wenn neue Technik kommt, erstmal jede Menge Ängste aus, bis man dann merkt, so schlimm ist das alles nicht. Oder es ist ganz normal geworden, aber es ist auch jetzt nicht, dass die Menschen alle sich völlig aus der Welt zurückziehen. Das ist 79 als mobiles Mediengerät, mobiles Medienabspielgerät. Und da ist der Weg ja von den großen Tonbändern über die kleinen Kompaktkassetten bis zum Walkman einfach noch ein ganz natürlicher. Und es wird in den 90ern dann halt durch digitale Abspielgeräte ersetzt werden. Der andere große Medienumbruch der Zeit ist ab 1976 und standardisiert ab 1980 das Video Home System, also die VHS-Kassette. Als Möglichkeit der Filmdistribution einerseits, andererseits als Möglichkeit des zeitversetzten Abspielens von Fernsehfilmen. Also man konnte aufnehmen, also die es konnten, so viele konnten das gar nicht aufnehmen, programmieren und sagen, okay, bitte um 23.30 Uhr das aufzeichnen, dann kann ich es mir anschauen, wann immer ich will oder das Spiel oder die Nachrichten, was man immer aufnehmen wollte. Das hat enorme Konsequenzen für die Filmwirtschaft. Einerseits, dass marginalisierte Filmgenres, gerade so im Erotikbereich, aber auch so Slasher-Horrorfilme, also Dinge, die im Kino nicht gut laufen oder die in die Bahnhofskino-Ecken irgendwie verdrängt wurden, überhaupt jetzt erstmal wieder eine Distributionsform bekommen, sodass man als interessierter Mensch da überhaupt drankommt. Meistens sind es ja dann doch so ab 18 in den Videotheken, die sich gründen, gibt es dann entsprechende Abteilungen, die man nur als Volljähriger betreten kann. Aber zumindest kommen Produktionen in dieser Form wieder unter die Leute und werden dann auch wieder produziert, weil man weiß, es gibt plötzlich einen Absatzmarkt. Was Kinos verschmähen, das findet seine Distributionsform in der Videokassette. Das ist das eine und es ist für Computerspiele, die in der Zeit ja dann auch stark werden, also nicht 76, aber in den 80ern, eine direkte Konkurrenz. Nicht nur zeitlich, dass man entweder einen Film guckt oder ein Spiel spielt, auch ganz technisch räumlich. Es gibt halt den Familienfernseher, Und da kann man dann entweder den Homecomputer anschließen oder die Kassette, also diese VHS, das VHS-Gerät. Sodass es dann durchaus auch ausgehandelt wird, wer darf wann und zu welchen Zeiten das Gerät benutzen. Das Zweitfernseher oder wie das dann später ja auch üblich wird, dass es mehrere Fernsehgeräte im Haushalt gibt, das kommt so Mitte der 80er stärker. Also es ist tatsächlich lange Zeit ein Luxusprodukt und später wird es dann ein reines Konsumprodukt. Also die VHS-Kassette ist, wenn Sie sich jetzt filmhistorisch damit beschäftigen wollen, ein ganz wichtiger Meilenstein und natürlich so der analoge Rest, der wird ja dann später durch die DVD ersetzt werden. Computertechnisch hatte ich ja letztes Mal schon Ihnen den Homecomputer, also den Apple vor allem und der aus dem Altair sich entwickelte Homecomputermarkt vorgestellt. Mit dem Apple II 1977 beginnt dann auch so die kurze, aber intensive Ära der Homecomputer. Hier wirklich gemeint als Computer, die man zu Hause benutzen kann. Meistens mit dem Fernsehausgang, dass man es direkt an die Antennenbuchse anschließen konnte und keinen eigenen Monitor benötigt. Als Zielgruppe eben so der interessierte Anwender, es ist jetzt aber keine Büromaschine, so wie IBM das machen wird. Der BBC Micro ist vielleicht ein besonderes Gerät in England als Standardgerät in Schulen eingesetzt. Also diese digitale Revolution sollte dort Einzug halten und man hat Schulen flächendeckend mit dem BBC Micro ausgestattet, sodass man, ja so, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, Sprachlabore gab es ja mal eine Zeit und so gab es halt dann auch PC-Labore, in denen man dann als Klasse hingehen konnte und diesen BBC Micro ausprobiert. Einige interessante Spiele sind auf der Konsole entstanden oder auf der Plattform. In Europa und Deutschland vor allem der Commodore oder Commodore-Rechner sehr beliebt, der VC20, VIC-20, die deutsche Übersetzung hat man das I dann gestrichen, aus verständlichen Gründen. Also der VC20, Volkscomputer wie der Volkswagen, VW, war so die Idee. 1981 als so einer der ersten im Spielwarengeschäften verfügbar. Also der war eben nicht, musste man speziell bestellen, sondern der wurde vernünftig beworben, hat sich dann einigermaßen verkauft, wurde aber dann sehr schnell von dem 82 viel teureren noch, aber deutlich mächtigeren Commodore C64 abgelöst, der bis in die 90er Jahre wirklich als flächendeckender Homecomputer verbreitet war und bis heute eine treue Fangemeinde hat, die das dann emuliert. Inzwischen gibt es bestimmt Emulatoren für ihr Smartphone davon, aber eine riesige Spielesammlung, abgelöst dann eigentlich nur durch den Commodore Amiga und dann obsolet durch die Personal Computer, die zwar in den 80ern beginnen, aber sich noch lange nicht als Spieleplattform begreifen. In England neben dem BBC Micro, der halt dann noch recht teuer war und auch eben für den Schuleinsatz bestimmt, von Sinclair der ZX81 und dann der ZX Spectrum 82, fürchterliche Eingabeplattform, der ZX81 hatte eine Folientastatur, also wo man dann so draufdrücken musste, dass dann der Taster da drunter anspringt. Der Spectrum hatte Gummitasten, die sie dann später auf Handys ganz selbstverständlich haben, aber in den 80ern sah man ja, ist die Schreibmaschine so das Modell. Also man hat vielleicht keine wirkliche Schreibmaschinentasten, aber es waren einfach deutlich haptisch ansprechendere Tasten als solche Gumminoppen. Auf der anderen Seite hatte der Spectrum technisch gute Spezifikationen, also auch da konnte der schon Dinge, die die anderen nicht konnten. Aber der Commodore 64 hat sie alle geschlagen. Zumindest in Europa, wie gesagt, war das das verbreitetste Gerät und hat entsprechende kulturelle Produktion hervorgebracht, auf die ich aber, glaube ich, dann in der nächsten Vorlesung stärker eingehe. In Amerika, wo ja das Internet seit 1974, also das Internetprotokoll, verschiedene Netze vernetzt, und verschiedene Standorte, denen egal, ob die jetzt im ARPANET hängen oder im ALOA-Netz oder in welchen Netzen, entwickelt Tom Truscott an der Duke University ein Protokoll, also einen geregelten Kommunikationsablauf, in dem ein Benutzer an einem Rechner was schreiben kann, um eine Nachricht, hey, wie fandet ihr den neuesten Star Wars? Und das wurde dann über Nacht an benachbarte Rechner weitergereicht. Und die Idee war, dass man sowas wie ein schwarzes Brett hat, was aber international oder national ist. Das sogenannte Usenet zu benutzen, also als Grassroot-Bewegung von unten. Das kam nicht von oben standardisiert, sondern es war eine Anwendung, die man installieren konnte oder ausführen konnte auf seinem Rechner. Und alle, die diese Anwendung ausführten, waren halt Teil dieses Usenets. Das verbreitete sich rasend schnell, weil der Bedarf an Kommunikation, Mitteilung, Diskussionsforen, Selbsthilfegruppen, Rezepte austauschen, politische Witze erzählen, das habe ich Ihnen ja schon mehrfach gezeigt, der ist ja immens und unstillbar. Und sobald es eine Technologie gibt, wird die genutzt und jetzt wird mal eine dafür geschrieben extra. Es wird nicht irgendwie Missbrauch von Heeresgerät betrieben oder von irgendwelchen Telekommunikationsnetzen, die eigentlich zu anderen Zwecken eingerichtet wurden, sondern jetzt schreibt jemand ein Programm, damit Menschen über sowas reden können. Jetzt muss man nicht mehr in irgendeinen Ego-Shooter gehen und sagen, wir schießen nicht, wir reden nur, was ja eh nur wenige konnten, sondern hier gab es ein amerikaweites und ein relativ rasch dann auch internationales Netz. Das Usenet kennen Sie wahrscheinlich nicht mehr, das hat Google irgendwann aufgekauft und inzwischen unter Google Groups wurde das dann einsortiert. Auch die werden kaum noch genutzt. Da gibt es Archive, die bis in die Anfang der 80er zurückreichen. Also das ist eine der versteckteren Google-Funktionen. Das war mal also die Möglichkeit, wie Sie sich über, also heute nennt man das Foren, wenn Sie irgendeinen Artikel haben, dann können unten drunter die Leute sich dazu äußern und wenn Sie das dann noch nach Themen sortieren, dann haben Sie so eine Struktur, die man damals auch hatte. Das Ganze wird eingeteilt in Channels, also hier wird nur über Tiere gesprochen, hier nur über Politik und hier über Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Also gab es verschiedene Gruppen, mit denen man sich da einsortieren konnte. Und da wurde wirklich eine Menge Expertenwissen ausgetauscht. Es gab wenig Trolle, weil der Zugang zum Internet, der war sehr beschränkt. Das waren dann doch Akademiker oder Forscher oder in irgendeiner Form IT-Techniker, die das nutzen konnten, die so normalen Menschen über Modem sich einwählen. Die gab es Anfang der 80er Jahre noch nicht. Also das ist das, was ich im Internet ein neues Protokoll, was Kommunikation erleichtert, im Gegensatz zu E-Mail. E-Mail ist One-to-One, da kann einer zu einem schreiben. Usenet, da können viele zu vielen schreiben. Und das ist was Neues, dass im Grunde genommen man als Einzelperson eine recht große Zielgruppe erreichen kann. Das war halt bislang immer so dieses Abwägen. Ich kann halt 5 Briefe schreiben oder 5 Leute anrufen, aber es ist irgendwie teuer und aufwendig. Und wenn ich viele erreichen will, das kann halt Fernsehen und Radio, die Massenmedien, die können sehr viele Menschen erreichen, aber die sind in den Händen von wenigen. Also es gibt wenige Sender und viele Empfänger. Oder es gibt viele, die senden können, aber dann haben die jeweils nur wenige Empfänger. Also Briefe und Telefonate richten sich halt, jeder hat ein Telefon, aber man kann immer nur einen anrufen. Und wenige haben einen Sender und damit können sie aber dann auch 1 Million erreichen. Und plötzlich hat man ein System, das nicht für die Millionen, aber letztlich hängt es ja nur davon ab, wie viel mitmachen. Da kann eine Einzelperson, ohne irgendwie einen Sender kaufen zu müssen, dennoch eine große Öffentlichkeit erreichen. Das wird, also das war damals noch nicht klar, aber das wird die Kommunikationsstrukturen nachhaltig verändern, weil sehr viel der Kommunikation darauf angelegt ist, dass es ein Monopol oder ein Oligopol ist, wo wenige, häufig auch staatlich kontrollierte, die große Mehrheit erreichen können und das wird dann auch genutzt. Die Geschichte des Fernsehens ist voll davon, so gerade in Deutschland, wo ARD und ZDF selbstverständlich politisch angepasst sein sollen und der große Streit, wie unabhängig seien sie, der bis heute geführt wird. Es ist ganz klar, wer solche Investitionen sich leisten kann, der hat meistens eine Agenda dahinter, die er damit unterbringt. Fox ist ja auch so ein Beispiel in Amerika, wo ja ganz klar politische Motive im Hintergrund stehen. So, und jetzt hat man von der Graswurzel aus, also im Prinzip von den Leuten heraus, eine Unterwanderung dieses Informationsmonopols. Das ist anfangs noch nicht klar, weil halt die Themen dann noch alle sehr harmlos sind. Aber es gibt dann relativ rasch auch persönliche Dinge, die besprochen werden und politisches. Der Impact ist nicht so groß, weil die Benutzerzahl gering ist. Hier sehen Sie das ARPANET 1980, also das kann man noch an 2 Händen abzählen oder vielleicht an 3, wie viele Knoten es da gibt und wie viele Menschen da jeweils Zugang haben. Aber das ist ja der Anfang dessen, was dann in den 90ern so richtig durch die Decke gehen wird. IBM erkennt, also IBM war ja der große Hersteller für Büromaschinen, Industrial Business Machines, die Hardware vermieten und Software verschenken oder das wird einfach das Teil des Vertrags. Die sehen, und die habe ich Ihnen noch gezeigt, das 360-System, was halt alle Industriebedürfnisse abdecken soll und für Banken und Versicherungen und für alle gleichzeitig geeignet ist. Was sie übersehen haben, war so dieser kleine Markt darunter, der war ihnen egal, es war einfach so kleine Fische. Der wurde erst durch diese Minicomputer gefüllt, weil diese 360 Grad von IBM dann doch nicht so groß waren, die hatten viele Lücken in ihrem Radar. Also diese Minicomputer von DEC, also PDPs vor allem, die haben den Markt gedeckt für so kleine Forschungseinrichtungen, Labore, die halt sich nicht so ein IBM-Ding leisten konnten oder auch nicht monatlich zahlen konnten. Die hatten einmal Geld und haben das dann in so eine PDP investiert. Und es gab diesen großen Wunsch von Privatleuten, der sich im Homecomputer entladen hat. Als es dann technisch möglich war, haben sich erst die Bastelgruppen, also die Early Adopters, die haben schon früh angefangen, sich das Zeug selbst zusammengelötet. Dann gab es die nächste Gruppe, die gesagt haben, ich kaufe mir das lieber von Apple oder einem der Homecomputer-Anbieter. Und irgendwie merkt dann IBM, verdammt, da passiert was. Weil Apple hat zum Beispiel VisiCalc, eine Software, mit dem man Tabellenkalkulationen ausführen kann. Und das wiederum betrifft das Kerngeschäft von IBM, den Büromarkt. Dass nicht wenige gesagt haben, hey, das ist vielleicht doch ein Produkt für uns. Wenn wir das haben, dann können wir unsere Buchhaltung vereinfachen. IBM reagiert spät, aber immerhin mit dem IBM PC, Personal Computer. Also das ist so die Tradition in dieser Linie, dass sie so generische Namen wie Personal Computer nehmen und das mit ihrer Marke verbinden. Das ist ganz clever, während die anderen sowas wie Home Computer oder Digital Assistance System, was auch immer. Dort IBM, das ist der PC, setzt sich dann auch durch. Und was IBM hat, ist die Vertriebsstrukturen in die ganzen Unternehmen, weil die ja also die größeren sowieso IBM-Kunden waren. IBM und die sieben Zwerge oder halt einer der paar Konkurrenten, aber IBM hatte die wirklich mit Abstand größte Infrastruktur. So, und über diese Kanäle haben sie dann relativ rasch gesagt, hey, ihr wollt einen Computer, nehmt gleich einen richtigen Verein von uns. Und man kann ihn kaufen, man muss ihn nicht mieten. Es ist halt ein preiswerteres Gerät. IBM-Computer waren immer teurer als Konkurrenzprodukte. Aber sie haben halt sich dann rasend schnell durchgesetzt, weil der Bedarf da war und jetzt hatte man auch wirklich ein gutes System, was das gedeckt hat. IBM macht in der Zeit den einen entscheidenden Fehler. Sie gehen nämlich zu einer kleinen Softwarefirma, geführt von Paul Allen und Bill Gates, Microsoft, und sagt, wir brauchen ein Betriebssystem. Wir haben jetzt gerade kein Tapir 1. Und Bill Gates sagt, ja, haben wir. Die wiederum, sobald IBM rausgeht, gehen zu einem Kumpel und kaufen sich das Quick and Dirty DOS, A Disk Operating System, also so ein Betriebssystem, was so zusammengesteckt war, labeln das um und schreiben da so ein paar Funktionen dazu, die sie vor allem von Unix klauen, inspiriert übernehmen und verkaufen es eben nicht und lizenzieren es an IBM. Und IBM auf die Frage, wollt ihr es kaufen? Ach ne, ist so Software, das ist nicht unser Geschäft. Das ist der entscheidende strategische Fehler, den IBM 1981 macht. Oder in den 80er Jahren, also zusammen mit dem PC. Entscheidend warum? Weil relativ rasch klar wird, den PC kann man klonen. Also es gibt eine Menge Hersteller, gerade so in Taiwan und China, die billigere PCs bauen aus den gleichen Komponenten. Aber die Software, die ist immer die gleiche. Und die Software, wenn man der die Software hat, alle auch die ganzen Klone, die haben immer Microsoft DOS drauf. Und IBM selber, am Anfang merkt es gar nicht, die klonen, aber irgendwann wird es echt finanziell spürbar. Und plötzlich wird Microsoft die große Nummer und 10 Jahre später wird IBM also die großen Krisen haben und Ende der 90er ist IBM praktisch bedeutungslos, außer einem ganz kleinen Segment. Das ging, also das ist ja eine Firma, die haben wir jetzt, hat uns ja begleitet seit irgendwie den 20er Jahren und wenn man zurückschaut, bis ins 19. Jahrhundert hat die ihre Wurzeln und innerhalb von 10 Jahren wird sie von dieser Softwarewelt überrollt, weil niemand in der Zeit Software ernsthaft als Ware ansieht. Das ist wirklich vor allem der Bill Gates, der ja schon in seiner Community gesagt hat, ihr stehlt Software, ihr ruiniert unser Kerngeschäft. Der sieht, dass man mit Software, dass Software der Markt der Zukunft ist und sagt, Microsoft stellt keine Hardware her. Apple ist ja beides. Apple ist ein Hard- und Softwarehersteller. Microsoft ist rein Software und wird zu der größten, also weiterhin der reichste Mann der Welt und der größte Softwarehersteller. Und die haben ja Monopolstellung, also die haben ja Marktanteile, die sind ja immer noch gewaltig, trotz aller Kritik an Microsoft. Da haben die hier Anfang der 80er Jahre wirklich eine Industrie begründet oder als erste gesehen, dass da eine Industrie ist, wo andere eigentlich nur Hardware gesehen haben. Hier sieht man so ein paar Eckdaten, 8088 Prozessor, also von Intel, 8-Bit-Datenbus, also ich gehe jetzt auf die Details nicht ein, 64 Kilobyte Hauptspeicher, wenn Sie, ein Byte sind 8-Bit, ein Bit ist die Unterscheidung zwischen 0 und 1, ja, das ist ein Bit, ja, nein, 8-Bit sind ein Byte, mit 8-Bit kann man einen Buchstaben darstellen und noch ein bisschen mehr, also 256 verschiedene Zustände passen in ein Byte, ein Kilobyte sind 1024 Byte, Also vielleicht eine DIN A4-Seite Text ist das. Und 64 Kilobyte ist wirklich nicht viel aus heutiger Sicht. Das war damals richtig viel. Also 64 Kilobyte, das mussten sie erstmal füllen mit Programmen. Maximal 256 und bis 640 Kilobyte. Und da gibt es diesen berühmten Satz von Bill Gates: Niemand wird jemals mehr als 640 Kilobyte Speicher brauchen. Gibt es überhaupt keinen Grund für. Deswegen war die ganze Architektur so angelegt, mehr konnte der nicht adressieren, darüber lagen wichtige Programme, also mehr als 640 KB war nicht drin, war auch nicht geplant. Und die erinnern sich an den IBM-Gründer, es gibt einen Weltmarkt von vielleicht 5 Computern. Das war so sein erster Satz. Also die Geschichte der Technik ist ja voll von völlig daneben liegenden Prophezeiungen. Monochrombildschirm mit 24 Zeilen, 80 Zeichen. Auch da kam man, warum 80 Zeichen? Weil das die Lochkarten waren. Und so. Also das hat zum Teil Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert, die sich bis heute durchsetzen, wie groß ein Bildschirm zu sein hat. Wie gesagt, dieses DIN A4-Format, was Xerox hatte, was ja viel cleverer ist für ein Büro, ich mache die Größe einer DIN A4-Seite auf, das wich alten Terminals, die man noch aus Teletextzeichen hatte, also als man noch über Telegramm- und Telegrafennetze sich verständigt hat. Das wird so weitergegeben und prägt bis heute unser Aussehen und irgendwann wird dann der Kinofilm wichtiger als das Papierformat. So, es gibt optional eine 10 Megabyte Platte, also was Sie heute so mit 2 Fotos füllen, das war damals das, also Neck plus Ultra dessen, was man überhaupt verbauen konnte und an Speichern überhaupt braucht. Aber wer von 64 Kilobyte redet, das sind ja nochmal eine Million Byte, also da ist ja noch einiges zu holen, 1000 Kilobyte. Hier sehen Sie das Modell, My Own IBM Computer, imagine that. Das war eben 81 so die Vorstellung. Und Sie sehen ja, wie klein der ist. Ich habe Ihnen ja die Bilder vorher gezeigt. Vorher waren die Leute halt stolz, dass sie nur ihr Büro voll hatten. Jetzt kann sich so eine Sekretärin da drauf lehnen und sagen, das ist mein eigener Computer und was kann ich damit alles machen. Bis 85 haben sich ungefähr 1,5 Millionen verkauft, was wirklich beachtlich viele sind. Die Konkurrenz der Homecomputer sind die einzigen, die jetzt auf dem PC-Markt, also auf dem sozusagen My Own Computer, auf diesem Segment auftauchen. Die waren wirklich an Kinderzimmer adressiert und für viele, mich eingeschlossen, war so der Einstiegsgrund, wie kriegt man Eltern dazu, sich sowas zu leisten, indem man nicht sagt, da kann man tolle Spiele machen, sondern Hausaufgaben, hilft mir in der Schule. Das hat Generationen von Eltern überzeugt, dass ein Homecomputer ins Haus muss, aber klar war auch, das gehört nicht ins Arbeitszimmer, weil man damit nichts Sinnvolles machen kann und außerdem war das den Eltern eh suspekt und das war tatsächlich so als Segment Kinder und Jugendliche, während gegen der PC ganz klar sich an die, entweder die Eltern adressierten, die sagen, ich habe irgendwie ein Homeoffice oder ich will die Haushaltsbuchführung mit so einem PC machen, was dann faktisch aber niemand gemacht hat, weil die Software war einfach auf Plunder. Oder wirklich für den professionellen Einsatz in Büros, wo man sagt, wir machen die ganze Buchhaltung damit und dann funktioniert es auch, wenn jemand den Tag über nichts anderes macht. Aber in den grafischen Spezifikationen, der Homecomputer war aus Spielesicht viel interessanter. 16 Farben, Sound bis 3 Soundkanäle und hier hat man Monochrombildschirm und diese piepsenden Lautsprecher. Was passiert kulturgeschichtlich in der Zeit von 77 bis 82? Also warum diese Zeit? Weil das ist die Konsolengeneration, sage ich nur. Also 82 gibt es den großen Crash der Computerspielkonsolen, deswegen habe ich die 82 gewählt. Ansonsten gibt es keine Gründe. Was wichtig ist in der Zeit, was wirklich auch Kino nachhaltig verändert wird, ist Star Wars. Ich habe ihn ja letztes Mal schon von Steven Spielberg, den Weißen Hai, als den Prototypen des internationalen Sommerblockbusters gezeigt, also mit gefälligen und auch international verarbeitbaren Themen, spektakuläres Kino, was sich aber auch nur rechnet, wenn es international vermarktet wird. Also nicht erfolgreiche amerikanische Filme, nachdem sie sich dann dort wieder eingespielt haben, werden auch im Ausland gezeigt. Nein, hier geht es um Filme, die von Anfang an darauf ausgelegt sind, dass sie international gezeigt werden. Und Steven Spielberg ist der eine der Großen und der andere ist halt George Lucas. Interessanterweise nur durch die Star Wars Trilogie. Der hat zwar noch 2, 3 andere Filme gemacht, aber die laufen unter ferner Liefen. So, und 1977 einerseits ein Märchen, so bis heute ja auch irgendwie eine unsterbliche Franchise und die wahrscheinlich auch so ins kollektive Bewusstsein eingehen wird. Nicht zuletzt, weil LucasArts nicht so sehr auf die Rechte besteht. Also Fanfiction ließen sie ja lange zu und auch irgendwelche Remixes werden nicht aus dem Netz geklagt. wie andere Firmen das machen, sodass Star Wars irgendwie schon sowas wie ein Kulturgut ist und nicht ein reines Produkt. Mal gucken, wie Disney das jetzt handhabt. Zumindest nehmen sie das Produkt wieder als Produkt wahr und melken das jetzt so lange, bis vielleicht keiner mehr Lust drauf hat. Aber mal gucken. Lucas macht es auf jeden Fall da ziemlich gut. Und tricktechnisch ist er auf der Höhe seiner Zeit, auch wenn der erste Film, also jetzt Episode 4, natürlich mit einem geringeren Budget auskommen muss. Aber es gibt, man kann sehr viel sich anschauen, was Marketing angeht und Merchandising vor allem. Also der Film lebt, der spielt mehr durch Merchandising, Sammelkarten, Figuren und kleine Modelle und so spielt er ein, als an der Kinokasse. Und deswegen verändert der Kino nachhaltig, weil jetzt klar ist, einen Film zu machen, ist nicht einfach nur irgendwie einen Film zu machen, sondern man muss ein ganzes Markenuniversum dazu kreieren. Und niemand macht das so überzeugend wie George Lucas in der Zeit und auch in der ganzen Star Wars Trilogie. Und später dann die Editionen, Reeditionen, neue jetzt auf Blu-ray und wir haben noch eine Szene gefunden, deswegen müsst ihr alles nochmal neu kaufen. Und das ist schon ganz faszinierend, wie sie es schaffen, aus dieser einen Idee oder dieser einen Geschichte, die George Lucas im Prinzip geschrieben hat und die noch nicht mal gut. Also wesentliche Elemente der Story finden ja in dem Crawl da statt, also in dem Opening Crawl. Und was im Film dann passiert, ist im Grunde genommen gar nicht so relevant für das ganze Universum, sondern nur ein kleiner Ausschnitt. Aber er lebt, George Campbell lebt auf seiner Farm und er zeigt ihm, wie man den Mythos mit den Heroes mit den 1000 Masken, also die Heldenreise, die sie ja vielleicht schon mal kennengelernt haben, also bringt ihm das bei und George Lucas schreibt halt dann den kanonischen Film dazu. Also das ist Star Wars und Star Wars löst international diesen Science-Fiction-Boom aus. Also es ist ja nicht mal Science-Fiction, es ist ja so Science-Fantasy. Wir haben ja mit der Macht eigentlich das, was in Fantasy die Magie ist, die dann irgendwann auch so eine alberne Erklärung bekommt, aber bis dahin halt so eine Mischung aus Technik und halt Magie ist. Auf der anderen Seite haben sie, ich zeige Ihnen das mal wieder, haben sie computergrafisch sich halt derzeit angepasst und gesagt, okay, so eine Zukunftswelt, die hat ja bestimmt auch Grafiken, die wir heute so noch gar nicht kennen. Es ist interessant, dass es nicht so schlecht gealtert ist, wie man es meint, weil es dann doch so eine abstrakte CAD-Darstellung ist. Nur, also wir haben überlichtschnellen Raumsprung und dann solche Darstellungen, ist natürlich komisch. Auf der anderen Seite geht es ja hier auch nur darum zu beschreiben, wie der Todesstern zu knacken ist. Das ist wiederum eine Herausforderung gewesen, solche Grafiken zu erzeugen, weil es ja dann wirklich, also einerseits dieser Zoom, aber dann auch so eine 3D-Darstellung wird mit Perspektive, zentralperspektivischer Darstellung. So, das ist im Grunde genommen, also interessanterweise haben wir hier einen Meilenstein der Filmgeschichte, der gleichzeitig auch ein, naja, Meilenstein, aber zumindest einen für damals wegweisenden Einsatz von Computergrafiken hat. Ein anderer Film, den zeige ich Ihnen gleich mal dazu, ist Das schwarze Loch, The Black Hole. Das ist wiederum ein Disney-Film, der als Film jetzt unerheblich ist. Also der hat wenig zu sagen, bis auf seine Opening-Scene. Die war nämlich wiederum für ihre Zeit wichtig, indem sie das schwarze Loch, also irgendwie so ein Raumschiff, was an dem Rand eines schwarzen Lochs landet und da halt sehen muss, wie sie damit umgehen. Das Spannende ist halt The Black Hole, die Visualisierung dieses schwarzen Lochs. Ich gucke mal, ob ich hier sowas wie tun. So, wahrscheinlich liegt es an meinem Wiki. Oder an beiden. So. Auch da, man sieht diese typische, also eben Vektorgrafik in der Zeit, so Drahtgittermodelle. Shader und Texturen, Flat Shading und so, das war in der Theorie möglich, aber wir haben es ja auch schon gesehen im Future World, aber wurde häufig noch nicht eingesetzt, vor allem nicht für so große Flächen. Und hier interessant vielleicht die frei bewegliche Kamera auf dem, auf dieser Oberfläche. Und jetzt kommen wir ja gleich zu der Raumzeitsingularität. Da ist sie nämlich, ups. Im Grunde genommen, also es ist eine ganz simple mathematische Formel, die hier zweidimensional visualisiert wird, aber das ist der Eröffnungs, die Eröffnungssequenz für das schwarze Loch. Ein anderer Film, ich habe aber leider die Sequenz nicht gefunden, ist Alien von 79, der wird uns auch noch begegnen, weil das eine so ein Mashup ist zwischen Horror und Science Fiction und auch da Maßstäbe setzen wird. Bis heute gibt es ja auch die Franchise, wie man Horror erzählen kann, einerseits im Weltraum, wie man Weltraum darstellen kann, eben nicht so als glatte, saubere, geputzte Raumschiffe wie in Star Wars und Star Trek, sondern einfach auch irgendwie versiffte Arbeitsumgebung von Leuten, die keine Lust haben, da sein zu müssen. Und auf der anderen Seite da halt die Bedrohung, die sich ergibt. Auch hier ist der Einsatz von Computergrafik, habe ich hier unten, also nimmt man ein Bild irgendwie sichtbar. Andere Filme in der Zeit, vielleicht außer dann, ja, obwohl Luca ist jetzt mehr so eine halb erotische, so eine If Looks Could Kill Darstellung von irgendwie so einer künstlichen Menschen, einer künstlichen Frau in dem Fall, die halt so Männerfantasien erfüllt, die vor allem die Sequenz, wie hier sie wird eingescannt als Person und wie sie dann als Computergeschöpf wieder aufersteht, das können Sie sich mal selber anschauen, was in der Zeit wichtiger sein wird als, also jetzt für die Geschichte der Computergrafik im Film ist die Star Trek 2, der Zorn des Khan. So. Ich glaube, das hier ist. Das ist, also da wird irgendwie eine künstliche Welt erzeugt. Nein, es wird eine Welt umgestaltet, indem man halt eine Rakete unterbringt. Und was wir hier haben, ist eine Visualisierung von. Also das war jetzt eine, eben, bisher hatten wir die Computergrafiken genutzt. Ich muss hier das mal ausschalten. Wurde Computergrafik genutzt, auch klar sichtbar als, das ist Computergrafik. Also das ist eine Visualisierung, das ist ein Computer, der zeigt irgendwas. Was man hier machen wollte und erreichen wollte, war eine Sequenz, die glaubwürdig als so passiert es in der Welt. Also wir stellen diegetische Veränderungen dar und eben es ist nicht, die Leute, die das anschauen, die sollen das Gefühl haben, so passiert, das passiert jetzt mit dem Planeten und nicht, dass der Computer visualisiert das. Das ist vielleicht so der Übergang, dass Visual Effects jetzt von der Darstellung aus dem Computer in die Darstellung der Diegese treten und Settings übernehmen, die man auch von der Kameraführung so überhaupt nicht hätte filmen können. Es ist natürlich aus heutiger Sicht schon damals war irgendwie ziemlich deutlich, dass es Computergrafik ist, aber Sie sehen es vielleicht an den Texturen, es ist mit Fraktalen, Geometrien wird gearbeitet, also das ist die Spitze dessen, was man in der Zeit an Computergrafik überhaupt berechnen konnte. Das war natürlich nicht in Echtzeit, sondern das wurde dann über zum Teil Wochen mit Renderfarmen, wurde jedes Frame dann bestimmt. Und das zeigt so die Transformation eines öden Mondes, wenn man dieses Genesis, diese Rakete da reinschickt, dann wird der ganze Planet oder der ganze Mond umgestaltet und es wird halt ein bewohnbarer Planet draus. Das ist ja so ein Teil, so ein zentrales Plot-Device der Story. Und der andere, achso, habe ich gleich noch offen, der andere Film von Disney, auf den ich aber noch zu sprechen komme, ist Tron, der floppt in seiner Zeit und sorgt dafür, dass Computergrafik über die 80er Jahre als Kassengift gilt. Interessanterweise, er ist irgendwie seiner Zeit auch narrativ weit voraus, weil er zu sehr auf diese Geek-Kultur eingeht, der Computerspiele. Und die war einfach nicht so verbreitet, dass es sich irgendwie umsetzte. Der Plot ist hier, da wird einer in den Computer gezogen und muss halt da gegen den Computer, den das Programm ankämpfen und halt solche Computerspiele in echt erleben. Und das ist so die Visualisierung dieses berühmten Lichträder-Rennens. Man muss sehen, also das sind echte Schauspieler. Das, was sie tragen, also dieses neonfarbige Leuchten, das wurde von Hand über die Kostüme gemalt, aber sie selber wurden in diese Computergrafik dann reingeschnitten und hier sieht man halt die reine Computergrafik. So, das war, also einerseits für Computerspiele war das interessant, ob man so ein Lichtrennen jemals hinkriegt. Das dachte man, das wäre das beste Spiel aller Zeiten, bis man es dann irgendwann in 3D hatte. Es gibt noch ein paar andere Spiele, die bis heute aber auch noch Bestand haben. Also jetzt gibt es demnächst mit der Oculus ein Sportspiel, wo man so Frisbees wirft und die muss man dann auffangen und weiterwerfen. Wenn Sie Tron kennen, ist das eines der Kernspiele. Ich komme aber gleich später nochmal auf Tron zu sprechen und seine Bedeutung im Rahmen der Entwicklung des Science-Fiction-Genres. Also computergrafisch war das wirklich wegweisend, aber da der Film floppte, dachten viele, das läge an der Grafik. Die Grafik sei den Leuten zu suspekt und nicht die kitschige Story. Und über die 80er Jahre gibt es ganz wenig Versuche, Computergrafik nochmal in Filmen einzusetzen. Die paar, die es gibt, werde ich dann auch in den nächsten Vorlesungen zeigen. Bis eigentlich erst James Cameron Ende der 80er Jahre mit Abyss und dann Terminator dafür sorgt, dass Computergrafik wieder hoffähig werden. Also derselbe Cameron, der dann den 3D-Boom erneut auslöst, 2009 mit Avatar, der hat schon 1989 den Computergrafik-Boom ausgelöst im Kino. Also es ist schon eine wichtige Figur, was den Unterhaltungsfilm und den Visual Effects-Film angeht. Es gibt das neue Subgenre des Postapokalyptischen. Auch das haben wir ja gesehen, gibt es ja schon Bücher aus dem 19. Jahrhundert, so die Welt nach der großen Katastrophe, was immer das ist. Hier die atomare Bedrohung, tut ihr Übriges, die sorgt dafür, dass wir Godzilla bekommen, also was geschieht mit der Welt, wenn sie Strahlen ausgesetzt wird. Aber auch das Szenario, was passiert mit der Welt, wenn die Katastrophe eingetroffen ist. Also nicht so sehr den Katastrophenfall darstellen, sondern wie organisiert sich eine Gesellschaft, wenn die wesentlichen Infrastrukturen, die wir kennen, zusammengebrochen sind. Es gibt vielleicht noch Benzin und Benzinverbrennungsmotoren und ein bisschen Strom, weil es Dieselgeneratoren gibt, aber es gibt keine Regierung mehr, es gibt kein Bildungssystem, Erziehungssystem mehr, es gibt überhaupt keine staatlichen Systeme mehr und es sind nur noch so marodierende Gruppen, die sich halt selbst organisieren. Mad Max als dystopisches, the maximum force of the future, als dystopisches Szenario, was auch so mit diesen merkwürdigen Verkleidungen einhergeht. Ich meine, Mad Max gibt es ja immer noch, gab es ja auch erst vor kurzem wieder eine Neuauflage. Aber so diese Vorstellung, dass sich so eine Gesellschaft organisiert, indem die halt möglichst martialisch rumlaufen und gegenseitig halt auch keine Moral oder keine Sitten mehr gibt, die die Gesellschaft zusammenhält. Also das ist so das dystopische Szenario, was dann durch die Zombies später, also jetzt in unserer Zeit, ja, ist das ja ganz gängig. Also Dystopien laufen immer gut und Postapokalypse läuft auch immer gut. Man weiß auch ziemlich genau, was man davon zu erwarten hat. Es ist inzwischen ein gut eingehegtes Genre geworden, was sich auch gut mischen lässt mit anderen Genres. Es entsteht hier aber wirklich als kulturelles Genre mit Mad Max und dann gibt es Rollenspiele und verschiedene andere B- und C-Movies, die das dann aufgreifen. Klar, kann man auch billig produzieren, man braucht halt keine tollen Sets, man muss ja eben besonders diese heruntergekommenen Sets haben, das ist immer billiger herzustellen als die großartigen Sets, wie zum Beispiel in Alien, eben schon erwähnt als Computergrafik, aber die Hauptwirkung war halt der Science-Fiction-Horror. Im Weltraum hörte ich niemand schreien als Tagline. Es ist allegorisch hervorragend zu lesen, wenn Sie den Film kennen, also den ersten Teil, gibt es also fantastische Lesarten, wie man das interpretieren kann. Das Setting selber von H.R. Giger, der so als Horrorkünstler in den 80ern sich einen Namen gemacht hat, Heinz Rüdi Giger, das klingt nicht mehr so cool, wenn man H.R. ausbuchstabiert, ein österreichischer Künstler, der halt für also ganz surreale und bedrohliche Szenarien bekannt ist, der baut die Kulissen oder entwirft die Kulissen, die dann danach gebaut werden. Und das Ganze ist halt so, naja, Happy End gibt es nicht. Es hat was von Slasher-Movie mit so dem letzten Mädchen, was dann überlebt. Und so diesem Alien, dieser bedrohlichen Lebensform, die die ganze Crew ausrottet. Und das Spannende ist vielleicht, dass man die Bedrohung selber gar nicht so richtig sieht, sondern der ganze Film davon lebt, dass es immer angedeutet wird. Es gibt so ein paar Slasher-Szenen, aber im Wesentlichen lebt es von Andeutungen, ganz kurzen Einblendungen. Und das Alien als Monster sieht man erst ganz am Schluss. Und die ganze Zeit weiß man, das jagt da die anderen, aber was da genau ist, was da jagt, weiß man gar nicht. Ist unglaublich einflussreich, auch für Spiele, die dieses Szenario einfangen wollen, dieser bedrohlichen Welt, in der es eben auch nicht so eine galaktische Föderation gibt und nicht so eine positive Zukunft, in der im Weltraum wird vielleicht ein bisschen geschossen, aber es ist auch alles irgendwie ganz, ganz quietschbunt. Ist es hier, und das ist auch eine der Szenen, in der mal wirklich viel Farbe zu sehen ist, im Vergleich zum Rest des Films, der halt sehr viel auch im Dunkeln spielt. Apropos Horror, das Slasher-Film, also seit dem Texas Kettensägen-Massaker, was natürlich noch ein ganz kontroverser Film ist, findet aber seine Nische, insbesondere durch Videokassetten. Also da, selbst wenn es ins Kino, ich meine, das sind Filme, die kamen auch ins Kino, aber Slasher so als einer jagt viele, vor allem Teenager, so die Coming of Age für Teenager. Also es gibt verschiedene Wege, wie sie sich entwickeln können, wenn sie die Pubertät hinter sich haben. So, und die werden im Prinzip von diesem Slasher auch entsprechend bestraft. Also wenn sie zu sexuell aktiv sind, kommen sie um. Wenn sie zu schüchtern sind, kommen sie um. Wenn sie zu aggressiv sind, kommen sie um. Und nur wenn sie sich sittlich korrekt verhalten, dann haben sie Chancen zu überleben. Also das ist ja so die verborgene Botschaft vieler dieser Slasher-Filme, aber selbstverständlich wird auch das aufgegriffen, weil das Genre weiß natürlich, was es da reproduziert und auch entsprechend umgedeutet. Aber so Serien wie Halloween, Friday the 13th, mit Figuren, die dann bis heute auch irgendwie ins kollektive Bewusstsein reingehen, der Verrückte mit der Eishockey-Maske oder dieses Messer und der mit dem Kürbis. Halloween gibt es ja dann auch Nachfolgen und Umfolgen. Ich glaube, Freitag der 13. hört dann irgendwann auf. Aber es gibt so Typen, die dann ins Kino kommen, den psychopathischen Serienkiller, der sich hinter einer Maske versteckt. Dem man auch dessen Identität entweder überhaupt nicht klar ist, der auch egal ist, wer das ist. Er ist einfach da als anonyme Bedrohung, der eben nicht nur umbringt, wie man das aus anderen Krimis kennt, sondern das auch noch möglichst blutig machen will und sich halt den Opfern auch möglichst viel Angst machen will und damit dem Zuschauer. Das ist so ein Merkmal der Slasher. Es gibt dieses Final Girl, es gibt die Point-of-View-Shots als jetzt im Kino ja auch nichts Neues, aber zumindest so die Sicht aus meistens der Verfolgten oder vielleicht auch des Mörders, wie er sich dann durch dieses Haus durcharbeitet und dann seine Opfer zur Strecke bringt. Das sind so Merkmale des Slasher-Films. Star Wars selber wird nach dem Erfolg 77 dann schon 1980 nachliefern mit Episode 2 bzw. 5, The Saga Continues, die in vielerlei Hinsicht die gelungenste Folge, was so Narration, Figurenentwicklung und Plotentwicklung angeht, die allerdings wirklich nach vorn und hinten, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, versteht man nicht, wo die Leute herkommen, und wenn man den dritten oder jetzt den sechsten Teil nicht kennt, weiß man nicht, wo es hingeht. Also wirklich Fortsetzungskino, was Kino gar nicht so oft macht, weil eben diese Abgeschlossenheit der 90 oder 120 Minuten dann doch wichtig ist, weil, ja gut, man kommt ja der dritte Teil raus, 5 Jahre später. Und so lange weiß man nicht, wie es weitergeht. Die Star Wars Saga hält es aus, dass die Leute bei der Stange bleiben. Bei vielen anderen Filmen, wenn das da nicht wirklich zu einem Ende kommt, wäre das Publikum sehr unzufrieden. George Lucas macht das, Steven Spielberg wird in den 80ern einen Erfolg nach dem anderen haben und Erfolg wirklich auch, also nicht nur an der Kinokasse, sondern Figuren in die Welt setzen, die die Kinogeschichte nachhaltig prägen und dann später auch die Spielegeschichte. Harrison Ford, der ja schon Han Solo war, wird dann auch Indiana Jones. 1981 als Forscher, der halt einerseits Archäologie lehrt an der Uni und andererseits dann aber auch in seiner Freizeit an die ganzen Schauplätze selber fährt. Und bringt uns so eine Figur dieses Abenteurers, der also selber auch nicht weiß, wie er durch die Situation kommt und improvisierend sich da durcharbeitet. Alles wird gut. Der sich als Held auch nicht entwickeln muss, weil er eben dafür da ist, dass das Publikum spektakuläre Szenen erlebt. Und manche dieser Szenen sind eben wie dieser rollende Ball und überhaupt diese Inka und Tempel im südamerikanischen Hochland, die in ganz vielen anderen Filmen zitiert werden und auch in sehr vielen Spielen auftauchen werden. Der Mann mit dem Hut, der sich da durch den Dschungel arbeitet. Es gibt mit Quatermain zwar Vorgänge, aber Indiana Jones ist die Figur, die das am besten darstellt. Und wenn Sie an Uncharted denken oder an Tomb Raider, ist eigentlich die erste, die als weibliche Indiana Jones praktisch die gleichen Plots erlebt. Und Uncharted ist dann auch ganz ähnlich. Also all das wäre nicht möglich, hätte es Indiana Jones nicht gegeben. Conan der Barbar als Low Fantasy. Hier sehen Sie den Senator, den Ex-Senator von Kalifornien. Also Arnold Schwarzenegger als wirklich cleverer Geschäftsmann, also einerseits Mr. Universe und Profi-Bodybuilder, andererseits aber auch versteht er es, sich zu vermarkten. Im Gegensatz zu vielen anderen der Bodybuilder, die so nur stolz auf ihren Körper sind, sieht er auch das Potenzial, was er da irgendwie erreichen kann. Den Conan kennen wir seit den Pulp Fictions, also seit diesen Penny Dreadfuls Groschenromanen, als Low Fantasy Hack and Slash oder so, wo einfach so der Barbar sich durch Gegnerhorden metzelt und dann vollbusige Blondinen an seiner Seite hat. Im Gegensatz zu High Fantasy, wo es um ganze Kulturen, Sprachen und Entwicklungen von Welten geht, so Herr der Ringe als Prototyp, ist Conan der Barbar vielleicht der Archetyp des Low Fantasy. Was für Spiele sich viel besser eignet als der Herr der Ringe, muss man dazu sagen, weil das ist ein reiner Actionfilm mit klar definierten Rollen und klar klischeisierten Handlungsabläufen. Das werden Spiele viel schneller aufnehmen können als die Herr-der-Ringe-Adaptionen, die den Namen verdienen. Also außer, dass man halt Orks und und Halblinge einbaut, kann man mit dem Herrn der Ringe viel weniger anfangen als mit so einem Conan. Was anderes, was in der Zeit ebenfalls also ziemlich deutlich auf diese Reihe zurückgeht, ist das Masters of the Universe. Das ist so eine Spielzeugreihe, die sich natürlich vor allem an Jungs richtet. Also die Genderisierung des Spielzeugs. Barbie ist das eine, Mattel, und mit Masters of the Universe haben sie jetzt auch neben dem G.I. Joe eine an Jungs adressierte Spielzeugreihe, die aber auch klar macht, dass eben jetzt auch Spielzeuge nicht einfach nur Spielzeuge sind, sondern da gibt es eine Fernsehserie dazu, es gibt halt eine ganze Hintergrund und, na Hintergrund weniger, eine ganze Geschichte, die transmedial erzählt wird. Das beginnt jetzt auch. Barbie selber funktionierte als Spielzeug sehr gut und auch der G.I. Joe, den habe ich jetzt gar nicht, also solche, das sind halt solche Actionfiguren, die die Zinnsoldaten ablösen und erweitern. Anfang der 80er reicht das nicht mehr, einfach solche Spielzeugreihen aufzubauen, sondern Spielzeuge müssen einen symbolischen Kosmos eröffnen. Heute geht es gar nicht mehr ohne. Lego wird ja selber auf diesen Zug aufspringen. Lego wirbt in den 80ern noch mit: Bau, was du willst, du bist dein eigener Baumeister. Netterweise das, was der Lego-Film dann irgendwann wieder zurückzuholen versucht, und wird sich dem Zwang beugen müssen, dass Kinder halt vor allem Franchises kaufen, die sie aus dem Fernsehen kennen oder aus irgendwelchen anderen Medien, und nicht einfach irgendein Spielzeug haben wollen. Und Playmobil gegen Lego war ja so lange Zeit dann auch so eine Abgrenzung, und Mattel versucht es hier mit so einem kompletten Universum transmedialer Spielzeuge. Auch das als Vorläufer dessen, was dann uns in den 90ern und in den Nullerjahren noch begegnen wird. Im Abenteuerfilm wird die Figur, also neben Schwarzenegger, der jetzt erstmal als Conan durch die Welt zieht, das ist noch nicht ganz so ikonisch, der Conan, wobei doch schon, also in seiner Art und Weise, aber der Schwarzenegger wird ikonischere Figuren haben, vor allem den Terminator. Und Sylvester Stallone ist der andere große Actionheld der frühen 80er. Der einerseits als Rocky Balboa und dann eben zunächst mal als John Rambo, den Vietnamkrieg nochmal nachspielt. Also der Vietnamkrieg endet ja und die Amerikaner ziehen sich zurück und verarbeiten ihr Trauma aus Vietnam halt in vielen Filmen. Und der erste Rambo, der interessanterweise gar nicht Rambo heißt, sondern First Blood heißt er und die Figur heißt Rambo, später wird dann Rambo als Symbol, als Chiffre werden für Menschen, meistens Männer, die sich rücksichtslos, so Donald Trump ist halt so ein Rambo im Politikbusiness oder so. Also das versteht man auch, Rambo ist immer der, sich rücksichtslos durch seine Widerstände durchschießt. Im ersten Film gibt es aber eine wirklich ganz gut gelungene Figurenzeichnung, dass das halt eine getriebene Figur ist, der aus dem Vietnam zurückkommt und eigentlich nur seine Ruhe haben will, aber nicht in Ruhe gelassen wird, weil er halt irgendwie gemobbt wird in dem Dorf und die wollen ihn dann auch irgendwie umbringen oder zur Seite schaffen und der wird halt gezwungen, die Umstände waren halt so, sich halt gegen die Polizeikräfte zur Wehr zu setzen und da ein amerikanischer Elite-Soldat ist, gelingt ihm das auch sehr gut, aber er selber macht das nicht so lässig wie in den Fortsetzungen. Wie häufig in den 80ern, die ersten Filme, auch Alien, der erste Alien ist eine komplexe psychologische Charakterstudie, die im Science-Fiction möglich ist. Die Fortsetzungen sind dann halt Ego-Shooter oder halt Action-Shooter. Und Rambo, der zweite Teil heißt dann auch Rambo und da ist dann klar, dass der Rambo halt so, ich mach das, du musst zum Krieg werden, um den Krieg zu schaffen, und dann kommen solche Sätze raus. Im ersten Teil hat man es mit einer getriebenen Figur zu tun. Auf jeden Fall wird der eine Figur schaffen, die für die 80er für alle möglichen Fälle benutzt wird und bis heute so ins wieder kollektive Bewusstsein einrückt und natürlich als Schablone für Computerspielhelden, also Kommando wäre ohne Rambo und die Filme von Schwarzenegger auch nicht möglich gewesen. Tron, wie schon erwähnt, als Trickfilm von Disney versucht, das Fantastische jetzt wirklich mal ernst mit Computer zu untermauern. Die Story hatte ich ja schon erwähnt, wird in den Computer gesogen, um halt ein Problem in der Außenwelt zu lösen und besteht dann allerhand Abenteuer. Das Interessante ist einerseits für Computerspiele, dass Computerspiele überhaupt erstmal ernst genommen wurden als Plot-Device. Allerdings gab es zu wenig Publikum. Das andere ist, es ist der Vorläufer des Cyberspace. Der Cyberspace, der uns ja dann in den 90er Jahren stark begegnet und der bis heute so als, na, vielleicht mit Virtual Reality kommt er jetzt wieder, so der Raum im Computer, in den halt man eintauchen kann. der hier aber noch vor dem Cyberspace ist. Was passiert nämlich, das ist so eine Disney-Logik, der wird gescannt und wird dann so ein kleines Männlein, das im Computer rumkrabbelt. Es gibt so Szenen, da krabbelt er so einen Transistor hoch und den Kabel entlang. Also die Welt im Computer ist eigentlich eine Miniaturwelt und die Programme, das sind so kleine Figuren, die auf dem Chip irgendwie rumagieren. Aber wie so ein Computer funktioniert, ist für den Film egal. Die Autoren wussten es wahrscheinlich auch nicht, war ihnen auch egal. Und diese Vorstellung, dass die Welt im Computer eigentlich so ein kleiner Menschenzoo ist, das wird noch in Tron visualisiert und erst später ist das halt so eine Unwelt des Virtuellen, die irgendwie im Computer simuliert wird und man muss zur Simulation werden, um da reinzukommen. Hier muss man nur klein werden, um in den Computer zu kommen. Und die Programme sind so anthropomorphisierte, das ist links übrigens das böse Oberprogramm, das Master Control Program. Und es gibt eine Rebellion, die dagegen vorgeht. Also es ist Tron und für uns interessant einerseits als Stichwortgeber für Spiele, aber auch als Unstichwortgeber für Computergrafik. Das ist der Grund, weswegen fast alle Studios gesagt haben, Computergrafik keinesfalls, das Publikum mag das nicht. Und das wird die 80er bestimmen. Blade Runner von Ridley Scott, also nach Alien schafft er das nächste große Werk, das ikonische Werk des Cyberpunks. Cyberpunk wird ja auch in den 90ern wieder stärker kommen, weil es so die Welt des Virtuellen und einerseits darstellt, andererseits ist Cyberpunk so der Kampf von denen da unten gegen die da oben. Also die Welt wird beherrscht von einigen Konzernen und gar nicht politisch, sondern vor allem wirtschaftlich. Gar nicht so weit von dem entfernt, wo wir heute sind. Und es gibt eine klare vertikale Trennung. Wer unten lebt, der ist halt irgendwie arm und muss mit den Straßen irgendwie, mit dem Gesetz der Straßen zurechtkommen. Und die da oben, die leben in Saus und Braus und kriegen von denen da unten wenig mit. Ein Thema, was wir schon aus Metropolis von Fritz Lang kennen, wird hier aber übersetzt in so eine technologisierte Zukunft. Und bei Blade Runner geht es um Replikanten, also menschenähnliche Roboter, haben wir auch schon mal gehört, die sich halt als Menschen ausgeben und von den Blade Runners dann zur Strecke gebracht werden, weil sie auf der Welt, auf der Erde nichts zu suchen haben. Wichtiger als die Story, die auf einen Science-Fiction-Roman von Philip K. Dick zurückgeht, ist aber die Bildwelt, die auch hier bis heute zitiert wird, die selber auch Metropolis zitiert, die also in der Kinogeschichte wirklich sich selber einordnet und eben dafür sorgt, wie Cyberpunk zu visualisieren. Es ist schlechtes Wetter, es regnet immer, es ist immer dunkel, immer nachts. Und es ist eine Science-Fiction-Version des Film Noir und greift auch sehr viele dieser Film Noir-Themen auf. Die Verwirrung, das Urbane, Bedrohliche, dass der Hauptdarsteller selber auch nicht, oder die Hauptfigur selber auch nicht so richtig weiß, wie ihr geschieht. Die Femme Fatale wird auftauchen, also sehr viele der Figuren, die wir aus dem Film Noir kennen, wird in Cyberpunk durch Ridley Scott 82 übersetzt. Der letzte jetzt kulturhistorische Beitrag von Steven Spielberg, E.T., The Extraterrestrial, E.T., der uns unter anderem den Flug mit dem Fahrrad vor dem Mondbild beschert, was ja nun unendlich oft zitiert wird. Aber immer wenn Sie sehen, dass irgendetwas vor dem Mond entlang zieht, dann wissen Sie, es kommt von E.T., weil Spielberg damit angefangen hat. Interessant ist hier, weil die Aliens waren ja in der Geschichte des Science Fiction die Chiffre für das andere. Die Ausländer, die wir nicht kennen, die von irgendwo zu uns kommen. Und in Science Fiction, in den 50ern haben wir es gesehen, da waren das die Bedrohungen, weil das die Russen sind. Die rote Bedrohung, kommen sie vom roten Planeten. Dann gibt es die Prosperität der 80er, also der Vietnamkrieg ist vorbei, wirtschaftlich geht es aufwärts und plötzlich kann man das Fremde auch wieder begrüßen. Wenn es einem gut geht, dann kann man auch Gastgeber sein. Und das ist ja genau das Problem, was wir heute haben. Wie geht man mit Flüchtlingen um? Behandelt man sie als Gäste, denen es schlecht geht, weil wir es uns leisten können? Oder als, die nehmen uns jetzt auch noch mehr weg und was wir denen geben, das fehlt ja uns. Und an dieser Linie entscheidet sich das ja derzeit. Und Spielberg findet die klare Antwort, das sind liebenswerte Figuren, die kommen nur in Frieden, um die Welt zu sehen und werden eigentlich völlig missverstanden. Und es braucht einen 10-jährigen Jungen, also als Zielgruppe des Films, die es schaffen, irgendwie die Welt mit denen zu teilen. E.T. ist, für die 80er Jahre ist das Außerirdische was Liebes. Dann kommt noch Alf, der ist zwar nervig, aber auch lieb. Und es gibt verschiedene Figuren, die aus dem Weltraum kommen, aber dennoch dafür sorgen, dass es auf der Welt bunter und vielfältiger wird. Das kippt in den 90ern um. Genau, ich komme jetzt damit auch zum Schluss. Ich bin auch dadurch, in der nächsten Woche geht es dann weiter mit den Computer- und Videospielen. Der späten 70er, der frühen 80er und dann münden wir ein in die ganzen 80er. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Woche und bis zur nächsten Woche. Nächste Woche fällt aus, in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Nächste Woche ist Pfingsten.